Und wir gehen zu unserem Text von heute. Und zwar darf ich predigen über Psalm 111. Ich möchte euch einfach mal lesen, dass ihr das mal gehört habt. Halleluja! Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun. In seiner Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Amen. Das muss ich fast sagen, das ist so. Ich habe den Psalm gelesen und dann neunisch gelesen und neunisch gelesen und immer mehr habe ich den, wie ist immer mehr so lieb geworden. Ich habe gemerkt, was das für ein gewaltiges Psalm ist, für einen gewaltigen Psalm ist, für ein gewaltiges Gedicht eigentlich. Ich bin sonst eigentlich nicht so der Psalmer oder so, aber hier hat es mir wirklich der Ehrmuche genommen. Wenn ich ein bisschen mehr Hebräisch könnte und vielleicht noch ein bisschen mehr Kunst interessiert wäre, dann würde ich auch eine ganz andere Predigt halten, als dass ich jetzt den Weg eingeschlagen habe, weil das ist anscheinend sehr ein kunstvoller Psalm auf Hebräisch. Und zwar sieht man ja, es hat ganz viele Sätze und so Halbsätze. Und jeder Satz, der fängt mit dem hebräischen Alphabet an. Und dann jeder Halbsatz geht mit dem nächsten Buchstaben weiter. Und so durch das ganze hebräische Alphabet. Also ich könnte das im deutschen Alphabet auch machen, aber es würde nachher komisch tönen. Aber das ist anscheinend einer von wenigen Psalmen, der so funktioniert. Und er ist auch so ein bisschen in einem Kontext mit Psalm 112 und 113, die gehören so ein bisschen wie zusammen. Aber ich tue jetzt das mal alles ausklammern. Ich wollte das einfach sagen, es gibt auch noch andere Herangehensart und Weise. Und vielleicht, wenn es ein bisschen komisch stöhnt, oder manchmal denkt, wieso ist das so? Das könnte von dort herkommen. Als ich das gelesen habe, ist natürlich ziemlich am Anfang gerade ein Lied wieder in den Kopf gesprungen. Aber ehrlicherweise habe ich nicht herausgefunden, wie das Lied heisst. Ich hatte Ziele im Kopf, ich wollte den Herrn von ganzem Herzen loben. Das ist das, was ich im Kopf hatte. Ich bin ein bisschen schauen, habe kein Lied herausgefunden mit dem Titel so. Und ich bin dann, ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Das ist ja ohne das Lied. Und ich will erzählen von all seinen Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Das ist ohne Psalm. Aber es ist nicht unser Psalm. Es ist Psalm 109, wo das Lied ist. Und gleich ist mir das irgendwie wie entgegengekommen von der ersten Zeile da. Aber Psalm 111 ist ja eben, jetzt nicht vertont. Sehr wahrscheinlich gibt es schon ein Lied, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe gedacht, ja, Psalm 111. 111. Wenn man euch fragt, wer ist eure Nummer 1 im Leben? Dann würde ich auch ganz viel sagen, Jesus oder der Ehepartner oder so. Aber ich glaube, Gott kommt ganz schnell recht weit vorne. Nummer 1, Psalm 111. Dann haben wir ja die Dreieinigkeit, oder? Gott, Vater, Sohn, als Nummer 1. Und dann, wenn ja Gott dreimal etwas zu ihm redet, also man sieht, dass bei den Muslimen Gott dreimal, Jesus dreimal im Traum begegnet, dann muss jetzt auch dann langsam wirklich etwas dran. Wenn Gott dreimal redet, dann muss es auch wirklich eine Bedeutung haben. Psalm 111. Er ist Nummer 1, die Dreieinigkeit, und hat dreimal geredet. Ich finde manchmal so Spielereien sehr interessant. Manchmal ist es einfach eine Spielerei und manchmal hat es tatsächlich etwas dahinter. Das lasse ich jetzt hier offen. In der Vorbereitung habe ich noch ein anderes Wortspiel gehört. Und zwar war es, dass in allen christlichen Elternhäusern, wo ein Bub auf die Welt kommt, die sollte dem eigentlich nach dem Psalm den Namen Erich geben. Er, ich. Zuerst er und dann ich. Erich. Also ich bin froh, dass es nicht so ist. Sonst wird man Dummermuts-Erich und Fenners-Erich und Schmitz-Erich oder so würde es dann heissen. Und es ist ein bisschen kreativer und da bin ich froh. Aber jetzt ein Wortspiel an sich habe ich schön gefunden vom Gedenken er, ich. Da unser Psalm 10 Versen hat, hat es mich ein bisschen eingeladen dazu, dass ich einfach die Versen so Schritt für Schritt wieder durchgehe. Es wird manchmal schon ein Päckchen geben, einfach weil es sich angeboten hat. Halleluja, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Ich möchte hier schon eine Ausnahme machen und sagen, den Vers nehmen wir gerade wieder an Schluss. Wir wollen ihn loben, ganz praktisch, weil es ja hier schon steht, wir sollen es machen. Und wir können zusammen für Gott anzubeten und zu loben. Da habe ich gedacht, es geht ja nie in Fächer, um praktisch mal zu üben, als in einem Gottesdienst. Und darum werden wir das dann im Anschluss noch machen. Wir möchten Gott loben, so wie es euch zumut ist oder ihr euch dazu parat fühlt, mit Gedanken, Gebet, vielleicht hat er ein Lied, vielleicht wird er einfach ein bisschen still sein und Gott mit dem persönlichen Wort loben. Aber ich möchte dann auch ein Zeitfenster auftun, um das zu üben. Darum gehe ich auf den Vers gar nicht gross ein. Weiter. Vers 2. Gross sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Es hat manchmal so, hat das nach dem Schluss eine Folie gemacht, wo es ein bisschen am Mensch sein Part ist und am Gott sein Part. Und hier ist so der erste Teil, gross sind die Werke des Herrn, das macht, ist Gott, und unser Part ist, erforscht von allen, die sie lieben. Man kann sich fragen, ja, welche Werke sind denn gemeint? Welche Werke hat Gott gemacht? Von was redet der Psalmist hier? Und die Werke, die kommen im ganzen Text mehrmals vor. Zum Beispiel steht im Vers 2 und 7 steht die Werke. Vers 3 schreibt von seinem Tun. Vers 4 von seinen Wundern. In Vers 6 von seinen Taten, die er gemacht hat. Ganz viele Sachen, die er da hat. Aber von was denn konkret? Wahrscheinlich könnte man sagen, es umspannt alles. Man könnte davon ausgehen, dass er vielleicht die Schöpfung meint, wo Gott die Schöpfung gemacht hat, ist ein Werk gewesen. Wo Gott die Menschen gerettet hat durch Noah, die Plagen in Ägypten, wo der Mose das Meer geteilt hat, wo er den Israeliten das gelobte Land gegeben hat, das kommt ja später auch nochmal, oder wo er einen Bund gemacht hat mit dem Abraham, das sind alles Werke, Wunder, Taten, die Gott gemacht hat. Der zweite Teil vom Satz dünkt mich fast wie eine logische Konsequenz. Wenn wir sagen, wir hocken hier und hören das und sagen, wir lieben Gott, dann ist es fast nicht möglich, dass uns nicht interessiert, was er macht. Wir nehmen ja Anteil aneinander, von Mensch zu Mensch, der redest du miteinander. Was hast du erlebt? Wie geht es dir? Was hast du heute gemacht? Was sind deine Probleme? Was ist dir gelungen? Wir hören einander zu. Man nimmt Anteil, man beschäftigt sich, man sucht Lösungen. Ich suche manchmal zu viele Lösungen, wenn ich am Zuhören bin. Aber wir sind interessiert am Gegenüber. Und so und vielleicht noch viel tiefer darf es auch zu Gott sein. Wir nehmen Anteil an dem, was er macht. Anteil an dem, an seinem Sein. Darum, die Werke, die er da hat, gross sind die Werke des Herrn und wir forschen und wir suchen nach dem, was er gemacht hat. In der Vergangenheit, das, was ich jetzt alles aufgezählt habe, ist vergangen. Er ist aber jetzt in Gegenwart an uns dran. Wo ist Gott bei uns am Werk? Und was möchte er noch tun? Was hat er verheißen? Was kommt noch? Und das gibt uns Perspektiven. Das gibt uns Sicherheit. Das gibt uns eine Gewissheit, dass wir nicht wie eine Meereswoge sind, sondern wir sind tief verankert in dem, was er macht. Voll Majestät und Hoheit in Vers 3 ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Bei diesem Vers bin ich über eine Geschichte aus dem Buch Daniel gestolpert, und zwar vom König Nebukadnezar. Der König hatte einen Traum gehabt, und Daniel hat den ihm gedeutet, und das war nicht so optimal für den König, was der Traum bedeutet hat. Aber es ist eine Zeit gegangen, irgendwie ein Jahr oder so, und der Traum war wieder passé gewesen. Und dann kommt der König und schaut ihn, wie sein Reich an. Ich weiß nicht, was für eine Szene war. Aber Daniel 4, Vers 27 steht nachher: Da begann der König und sprach: Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Er hat sich sehr prominent positioniert. Was habe ich nicht alles gemacht? Bin ich nicht ein Prachtkerl? Und dann, was passiert, ist, wir lesen, dass er ausgestoßen wurde vom Hof, von den Menschen. Niemand mit ihm Kontakt gehabt, hat irgendwo in die Pampa raus müssen. Hat irgendwie Gras gegessen, wie Ochs und Esel steht. Die Haare sind ihm lang gewachsen wie Adlerfedern. Und die Fingernägel, haben wir heute auch schon davon gehabt, sind gewachsen wie Vogelkrallen, also Vogelkrallen. Also nicht ein sehr anschauliches Bild. Das ist von jemandem, der das über sich ausspricht, zu diesem Zustand, ist höchst demütigend. Und dann irgendwie, es steht, der Verstand kam zurück. Ich weiß auch nicht, wo der Verstand zwischenzeitlich her ist, aber irgendwie ist er wieder zurückgekommen. Und dann steht der gleich mal, der das vorher über sich hat gesehen, der das erlebt hat, steht auf und sieht, Vers 34, Nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Also das ist ein Mann, der gewusst hat, von was er redet. Und es gibt nicht fünf solche Geschichten. Es mir spontan nicht x von denen in den Sinn gekommen, wo Gott seine absolute Heiligkeit und Hoheit so demonstriert und sich für sich beansprucht und uns so vor die Augen führt. Und ich habe mir gedacht, ui, hoffentlich lerne ich die Lektion, bevor ich irgendwo Pfauenfedern habe und Krallen wie eine Krähe. Das soll ja nicht Angst machen. Aber ich habe gemerkt, das macht gleich etwas in mir. Ich möchte die Lektion lernen, bevor das muss schmerzhaft erfahren. Gott gebührt die Ehre. Vers 4. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Man wird seine Wunder, die er gemacht hat, nicht vergessen. Er hat das Gedenken gestiftet. Wenn ich nachgeschaut habe in der Bibel, steht es oft, man gedenkt seine Wunder. Das findet man häufig. Und er dachte, ja, aber wie denn? Wie gedenkt man denn? Warum gedenkt man denn seine Wunder? Ist es wegen unserer Feiertag, die wir haben? Wir haben Ostern, Ufer, Pfingsten. Dann haben wir noch Maria Empfängnis und all die schönen Zuckerfeiertage, die es da noch gibt. Wir haben noch Weihnachten. Ist es wegen dem? Werden wir wegen dem das nicht vergessen? Ja, natürlich ist katholisch, hat mit Zug nicht viel zu tun. Aber sie hat mir am nächsten gesehen. Oder ist es der Regenbogen zum Beispiel? haben wir ja jetzt die letzten ganz Häufen von diesen schönen Regenbögen gesehen. Wenn ich aber Status angeschaut habe, war immer voll mit Regenbögen. Ist es wegen dem, dass wir es nicht vergessen, was er gemacht hat für uns? Ich kann es auch wie nicht abschließend sagen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es wegen dem ist. Weil so wie ich Menschen sehe und wie ich, wenn ich jetzt rausschaue, denke ich, ja, also wir haben ja schon längstens vergessen. Wir haben ja schon lange. Es ist nicht so, dass wir voll dran sind und über das nachher staunen. Und doch ist irgendwie ein Geheimnis in dem Vers, wo er steht, gnädig und barmherzig ist der Herr. Und ich glaube, das ist schon alles. Wir werden es nicht vergessen, weil er gnädig und barmherzig ist. Weil er sich selber uns immer wieder in die Erinnerung ruft. Klagelieder hat so einen Vers, der heisst, Gnadenbeweis des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Und sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist gross. Ich glaube, es ist Gott selber, der das Werk schafft in uns, dass wir ihn nicht vergessen, was er da hat und was er tut für uns. In Vers 5 heißt es, er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten, er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Wahrscheinlich hat der Psalmist da an die Geschichte gedacht aus dem Volk, vom Volk Israel, was in die Wüste sind gewandert, wo ja mit Wachteln und Manna sind sie versorgt worden, er hat eine Speise gegeben. Und doch ist so eine Zusage für uns, und ich glaube, es ist wie ein prophetisches Wort, er wird ewiglich gedenken. Er hat es gemacht, dann für das Volk, aber er wird immer daran denken, was er für einen Bund geschlossen hat, und er wird auch uns immer versorgen. Egal in welcher Situation dass du und ich jetzt gerade bin, Gott wird versorgen. Und wir wissen aus dem Matthäus 4,4, das ist praktisch, also mit dem Essen auf dem Tisch, was bei uns mal gesehen, nicht grundsätzlich die Herausforderung ist. Aber es ist auch, geht da weiter, was heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Alles, was Gott sieht, mit dem will er uns ernähren, will er uns durchtragen. Und das hat mich wieder zu Vers 2 geführt, was heisst, wir sollen in seinem Werk innen forschen. Die ihn lieben, die forschen in seinem, was er da hat und was er tut. Und das gibt uns wieder Boden und Nahrung für das, was wir brauchen. Wir haben heute auch schon kurz davon geredet, unsere Gesellschaft ist ja ein bisschen verwirrt, wenn wir ein bisschen rausschauen. Und das ist nur, ich führe das nur auf das zurück. Sie haben keinen Boden, sie haben niemanden mehr, sie wissen nicht, nach was schauen. Und dann schaust du nach allem und dann wirst du wirklich verwirrt. Aber wenn du kannst sagen, ich schaue auf das und das gibt mir Halt. Und das, zu dem sind wir aufgefordert. Und dann, das gibt Sicherheit, das gibt eine Richtung, das gibt eine Struktur, das gibt einen Boden. Und wenn wir dann noch wissen, was, das kommt nachher noch, dass er wahr und ewig ist, dann kann uns wirklich nichts passieren, ja. Er hat seinem Volk, Vers 6, seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Und das ist jetzt vielleicht anbetracht von der heutigen politischen und kriegerischen Situation gerade ein schwieriger Vers. Weil wenn man dann liest, wo soll das Volk Israel sein und was nicht, und das Land gehört nicht euch und doch euch, und hier steht es, er hat es von den Feinden genommen und ihnen gegeben. Und jetzt sagen wir, und Israel gehört das Land. Dann merken wir, das ist einfach eine grosse. Wir können das nicht zu Ende diskutieren und das will ich überhaupt nicht. Und ich will dem auch nicht ausweichen, wenn ich jetzt sage, wir gehen weiter zu den nächsten Versen. Sondern ich glaube, wir werden hier nicht, wir finden hier kein Ende, wenn wir das diskutieren wollen. Und wenn ich zu Vers 7 gehe nachher, die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. All seine Verordnungen sind unwandelbar. Bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Und wenn ich das wieder anwende an Vers 6 und sage, hey, du bist aufrichtig, du bist treu, du bist gerecht, du hast keine Fehler, in diesem Fall machst du nichts falsch. Ich weiß nicht, wie ihr das handelt für euer Herz oder für euch. Aber ich weiß einfach, wenn ich auf das vertraue, was Gott sieht, dann wird es bestehen und es wird verhauen. Und oft können wir das manchmal nicht büscheln und sagen, aha, so hast du das gemeint und ah, das ist jetzt die Lösung und so siehst du das. Aber wenn wir die Bibel lesen, ist das uns, mir ist gerade kein Vers in den Sinn gekommen, was so wäre, aber das ist uns auch nicht verheißen, dass wir das wären. Wir müssen Gott nicht verstehen. Wir müssen seine Wege und so nicht unbedingt gut finden. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Aus Jesaja 55, 8 und 9. Aber wenn ich weiß und wenn ich darauf vertraue und weiß, was seine Werke sind, wie aus dem Vers 2, wenn ich dir forsche, was er tut, was er macht, und ich weiß, dass er wahr ist, dass er recht ist, dass er nicht wandelbar ist und nicht einmal so oder einmal so macht. Das ist ja im Islam tue ich mir das immer eine sehr grosse Not. Der Mohammed hat häufig gute Sachen gemacht und dann hat er seinen Lebenswandel irgendwie geändert und dann musste er wieder anpassen und irgendwann ist er ein bisschen seich gekommen. Aber Jesus hat das nie müssen. Gott muss das nie. Er muss sich nie anpassen. Er ist nicht wandelbar. Er ist ewig beständig. Und auf ewig ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Kein Fehler ist in ihm. Unsere Botschaft an uns ist, aus 5. Mose 5, Vers 6, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also manchmal ist es ein bisschen näher, wenn wir das ein bisschen anbrechen für Menschen, wenn wir geheiratet sind, dann gibst du einander auch so ein Versprechen. Und wenn Sina immer davonlaufen würde, wenn sie mich nicht verstehen würde, dann wäre sie schon weit weg. Aber das ist nicht der Punkt, sie muss mich gar nicht verstehen, zwingendermaßen. Das ist gut für mich. Hey, das ist für mich nicht, ich kann machen, was ich will. Aber bei Gott ist es gleich. Oder noch viel mehr. Wie will ich, wenn ich schon meinen Ehepartner nicht verstehe, wie will ich den Anspruch haben, also Gott macht es verstehen. Es geht gar nicht um das. Ich muss ihn gar nicht verstehen. Ich muss ihn gerne haben, in mein Herz herstrecken. Vers 9. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Er ist für unsere Erlösung verantwortlich. Wir können ihn mit nichts beeindrucken oder wir können ihn mit nichts irgendwie ein bisschen bezirzen, dass er jetzt uns besser findet als andere oder so. Er ist für das verantwortlich. Was hat der Abraham gemacht? Es gibt ja so einen alten und einen neuen Bund, wissen wir ja. Gesundheit. Was hat der Abraham gemacht, wo Gott den Bund geschlossen hat mit ihm? Kann ich sagen. Wie?
Er hat gefolgt.
Er hat gefolgt, ja. Er hat gefolgt, so weit, dass er folgen konnte. Und dann, wo Gott effektiv den Bund geschlossen hat, er hat vorbereitet, oder? Er hat gesagt, jetzt nimm da die Tiere, du die halbieren und leg sie so und so her. Und dann steht, er ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Wo Gott den Bund geschlossen hat mit dem Abraham, hat er geschlafen. Wo Gott den Bund geschlossen hat mit uns Menschen im Neuen Testament, was haben wir gemacht? Oder die Jünger? Gethsemane, geschlafen. Wir sind sogar noch weitergegangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten nur geschlafen. Wir haben ihn verlassen, wir haben ihn verraten, wir haben ihn hingegangen, wir sind ihm fortgelaufen, wir wollen ihn davon abbringen, dass er doch das nicht macht, dass er doch noch ein bisschen bleibt. Also der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, beide, hat er definitiv nicht wegen uns gemacht, sondern einfach schon nicht wegen uns, aber für uns. Aber wir haben wirklich nicht eine grosse Leistung an dem dazu beitragen. Wir sind die, die das erforschen dürfen. Er hat es gemacht, trotzdem, dass der Abraham geschlafen hat, trotzdem, dass wir ihn verraten haben, trotzdem, dass wir ihn verlassen haben, von seinen Wegen wollen abbringen. Und das sind wieder die Werke, die wir drin forschen und lesen und verstehen lernen. Was hast du alles für mich parat? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Vers 10. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen provokativ, wenn ich das sage. Aber da haben wir auch noch etwas zu reden. Ich würde sagen, wir können Gott nicht lieben, wenn wir ihn nicht fürchten. Wir können Gott nicht lieben, wenn wir ihn nicht fürchten, weil ich bin überzeugt, dass das wie miteinander geht. Es geht nur miteinander. Es tönt jetzt nicht sehr attraktiv. Ich denke, es hat noch nie attraktiv tönt. Irgendwie Furcht haben oder irgendetwas so. Aber ich glaube, wenn wir nochmal zurückgehen zum Nebukadnezar, was Gottesfurcht heisst, ist eigentlich sich selber vollkommen dem Gott zu unterwerfen und zu sagen, ich kann nichts und du kannst alles. Ich habe eine Andacht von Maria Brian gehört. Und sie hat das Wort Demut kurz beschrieben und sie hat gesagt, Demut ist nicht sich selber klein machen, sondern Demut ist, Gott gross zu machen. Ich kann sein, wie ich bin, aber Gott ist einfach grösser. Und das geht für mich in die Furcht. Gott zu unterwerfen, kapitulieren. Tönt nicht attraktiv, noch nie tönt. Und jetzt gibt es sowieso noch absolut gar nie, wo jeder will sein eigener Herr und Meister sein und jeder will selber sagen, was ich jetzt heute bin und morgen bin und jeder will selber machen, was er da machen will. Und doch ist es das, die Kapitulation für Gott. Und vielleicht, ich weiß nicht, wer ist alles getauft da drinnen? Wer hat sich getauft? Ich weiß nicht, ob das eine okay Frage ist, ihr helft mir das zu fragen. Ich sage das niemandem. Man macht ja keine Taufe, he? Ich sage es niemandem. Markus, das bleibt unser Geheimnis. Martin, ich komme dann noch zu dir. Ich komme dann noch zu dir und gebe dir noch einen Batzen, gell, dass du. Ah, was? Dann ist etwas, das ist ein Zeichen. Es ist ja nicht Taufe, es ist mir nur Taufe in den Sinn gekommen, weil das gerade so eine bewusste. Dann tun wir es ja veranschaulichen noch. Es ist ja die Bekehrung, wo das passiert eigentlich. Und dann sagen wir das, wir sagen das. Nicht mehr ich, sondern du. Wir unterwerfen uns Gott. Weil wir merken, wir längen nicht. Wir unterwerfen uns im, und im 2. Korinther 5,17 steht es so, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues hat begonnen. Wir haben unser Leben unterworfen, wir haben es, wie habe ich es gesagt? Wir haben es hergegeben, wir haben es nicht mehr, wir haben keinen Anspruch mehr drauf. Etwas Neues hat angefangen und der neue Mensch ist das, was mit Gott korrespondiert. Das andere, das steht immer wieder auf und wehrt sich gegen das. Hat etwas Neues hat begonnen, mit durch das Schöne, es hat begonnen, es ist nicht fertig. Etwas Neues hat angefangen. Und jetzt ist es an uns, das Neue, das angefangen hat, zur Entfaltung zu bringen. Ich habe heute gerade vernommen, dass meine Sätzlinge abgestorben sind. abgefressen. Ich bin die Schnecken zu wenig einsammeln. Ja, das ist jetzt in die Hose, weil ich nicht gut geschaut habe. Aber er hat etwas Neues angefangen. Und zu dem soll man Sorge haben, das zum Entfalten bringen. Dann müssen wir auch Dünger geben, die Schnecken zusammenlesen, die Krähen vertreiben, die Katzen verscheuchen, die immer wieder alles aufkrauen. Ja, das ist ja, der Hans Wies. Das ist, also das ist Bütz. Ja, genau, jetzt hast du eine Taschenlampe, jetzt kannst du in der Nacht auch noch gehen. Es ist wirklich Arbeit. Es ist nicht einfach, jetzt hat es angefangen und jetzt ist das so ein Selbstläufer und ist alles gut. Es ist Arbeit. Aber wir haben auch eine, wenn wir nicht wissen, wie, denke ich, ja, wir haben im Vers 2 haben wir ja eine Anleitung. Wir sollen einfach forschen, was er denn am Machen ist. Was macht er denn? Und dann wird er schon in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit uns begegnen und sagen, was, um was das geht. Für unser Leben. Also ich möchte wieder zum Vers 1 kommen und möchte da wirklich einfach noch eins auftun, für Gott zu loben. Ich werde jetzt die Folie, genau, danke vielmals. Ich habe es hier einfach noch so aufgeschrieben, als ich habe es ein bisschen getrennt. Ihr seht es. Die zwei Teile, der weiße Teil oder der blaue, ist so am Mensch seine Sache. Und der Unterteil, ich möchte einfach mal so lesen, weil ich das so schön finde. Gross sind die Werke des Herrn. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun. Und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Heilig und furchtgebietet ist sein Name. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen.